Hello.
Hallo.
Oh, Jessie, ich bin so froh, dass ich dich sehe. Wir haben uns gefühlt 6 Monate nicht gesehen, außer im Internet ständig. Wie geht es dir?
Mir geht es gut, mir geht es gut. Und
Ja, du bist
selbst?
auf jeden Fall schwer gebucht, busy. Also das ist auch ein gutes Zeichen, wenn man sich nicht so viel spricht,
Ja.
sondern schwer gebucht. Von der Warte her freue ich mich natürlich umso mehr, dass du die halbe Stunde heute erübrigen kannst für uns.
Auf
Und
jeden Fall.
wir sind heute Morgen schon gestartet, beziehungsweise vor 2 Stunden mit Carina Heckmann. Und ich kann dir sagen, die Fragen sind schon in der Pipeline. Also alle warten auf dich. Es kann losgehen. Es waren einige Themen dabei zum Thema GbR, welche Größe die Unternehmen haben, was Sinn macht. Und Versicherung war auch ein Thema. Ich weiß nicht, ob du das jetzt mit drin hast, aber vielleicht kannst du da trotzdem noch mal 2 Sätze zu verlieren. Und genau, also von der Warte her würde ich nahtlos an dich übergeben. Deine Bühne. Go. Alle warten auf dich. Ich mache mich klein und leise, aber ich bin da.
Alles klar, gut, weiß ich Bescheid. Ich habe für euch auch was mitgebracht. Ich mache mal. Ah, unknown. Na, das ist ja schön. Mal gucken, ob das jetzt hier hinhaut. Ach, schön. Ich habe einen neuen Computer und der möchte gar nicht, dass ich euch meine Präsentation zeige. Aber das werden wir ihm jetzt nochmal erklären. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind hier gleich startklar. Okay. Dann machen wir noch mal einen zweiten Versuch und das sieht doch super aus. Ihr könnt meine Präsentation sehen. Ich mache die mal groß. Ich sehe dadurch eure Fragen in den Chat nicht. Wir sammeln die einfach und machen die zum Ende. Okay. Also, worum geht es heute? Wir sprechen über sicher und entspannt durch den Bürokratiedschungel deiner Gründung. Und hoch. Wir starten. Bitte jetzt die halbe Stunde Aufmerksamkeit voll auf mich, das heißt Handy aus und zur Seite. Nehmt euch gerne Stift und Papier für eure Notizen. Fragen, wie gesagt, in den Chat. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht und ich beantworte alles am Ende. Und eine Sache interessiert mich doch. Da mache ich gleich die Präsentation nochmal klein, damit ich kurz weiß, wo ihr gerade so vom Level steht. Also schreibt mal ein A in den Chat, ob du deine Selbstständigkeit noch planst, ein B, wenn du dich in den letzten 12 Monaten selbstständig gemacht hast, oder ein C, wenn du schon länger als 12 Monate selbstständig bist. Und dafür machen wir doch gerne auch noch mal den Chat auf. Und dann bin ich ganz gespannt. Ach, ich sehe die Kommentare wahrscheinlich jetzt in der Gruppe, ne? Wartet mal, genau. Ihr müsst die Kommentare ja in die Gruppe schreiben. Ach, da haben wir ja kein Problem, können wir ja nachgucken. So, schreibt mal fleißig, wie gerade euer Stand so ist. Und dann kann ich auch ein bisschen die Inhalte an der einen Stelle ein bisschen aktiver drauf eingehen und jetzt muss ich da den Ton aber ausmachen. Okay, ich sehe, seit 6 Monaten. Klasse, also erstmal schön, dass ihr da seid. Ne? okay, Nebengewerbe angemeldet, klasse. Okay, super. Dann weiß ich so inhaltlich, auf was ich ein bisschen tiefer vielleicht dann eingehe und an anderer Stelle dann ein bisschen weiter aushole. Also jetzt nochmal die Präsentation für euch. Gut, stell dir vor, wie wäre es, wenn du finanziell unabhängig wärst, wenn dir Steuern keine Bauchschmerzen bereiten und du genau weißt, was du tun musst, um den Durchblick zu haben und richtig vorzugehen. Und du weißt, was wirklich an Versicherung benötigst. Also habe ich die Themen genau richtig vorbereitet. Damit du sicher und entspannt durch den Bürokratiedschungel deiner Gründung kommst. Und das ist kein Traum. Und denn warum bist du heute hier? Bist du hier, weil du dich selbstständig machen willst, aber nicht weißt, wie du anfangen sollst? Bist du hier, weil du auf hunderten Websites tausend Informationen findest und nicht weißt, was für dich relevant ist? Oder bist du vielleicht hier, weil du nicht weißt, wann du was wo zu erledigen hast für deinen Start in die Selbstständigkeit? Schreibt mal in den Chat. Ich habe ja jetzt hier auf dem Handy den offen. Sagt mir mal, was ist euer größtes Bauchweh? Ihr wisst nicht, wie ihr anfangt. Ihr wisst nicht, welche Informationen relevant sind oder wo musst du eigentlich was erledigen. Ich bin gespannt und gucke ganz aufmerksam auf eure Kommentare. Ist ja alles ein bisschen zeitverzögert mit dem Handy. Ne, gerade für ihr, die ihr ein A geschrieben habt, ne? Wenn ihr noch in der Planung seid, wo hakt es dann? Zu viele Informationen. Alles. Ach, Katharina, okay. Kriegen wir hin. Wir werden heute durchgehen, okay? Du wirst Klarheit haben. So, jetzt weint ein Kind von mir, ne? Family meets Business. Mal gucken, ob er kommt oder ob sie es alleine regeln. Okay, wir machen mal weiter. Oder bist du hier vielleicht sogar, weil die Erklärungen viel zu kompliziert sind und dir keine echte Entscheidungsunterstützung geben. Und dafür bin ich heute hier, okay? Ich bin Jessica, Gründungscoach für deinen Start in die Selbstständigkeit. Und ich möchte kurz von mir erzählen, damit du weißt, wer ich bin, mit wem du es hier heute eigentlich zu tun hast. Und ich habe keinen Krippenplatz für meine 18 Monate alten Zwillinge bekommen. Elterngeld war zu Ende. Und ich wollte mein eigenes Geld verdienen, weil eine finanzielle Abhängigkeit von meinem Mann konnte ich mir gar nicht vorstellen. Der Gedanke zu sagen, hey Schatz, ist Weihnachten, gib mir mal 100 Euro, weil ich würde dir gerne ein Geschenk kaufen, war ganz schlimm für mich. Konnte ich nicht, wollte ich nicht. Also was tun? Hat mich schlau gemacht. Und da erfuhr ich eigentlich so das erste Mal von der Möglichkeit einer Selbstständigkeit, denn ganz ehrlich, bis dahin war das nicht so mein Plan. Wie ging es dann weiter? Ganz klassisch, Google-Suche, ne? Und was findet man? Echt tausende Informationen. Ich habe ja wochenlang jeden Abend mir die Ohren um die Nacht um die Ohren geschlagen, um herauszufinden, was ich eigentlich wie, wann, wo tun muss. Ich fand es super kompliziert. Und als es dann soweit war, Arbeit mit Kindern daheim klingt super. Es ist aber auch super anstrengend. Und es hat nicht immer gut geklappt. Und ich habe zwei Fotos für euch mitgebracht. Also haltet euch fest. So sieht es aus, wenn Kinder unbeaufsichtigt sind mit 1,5 Jahren. Da fliegen dann gerne mal die Salzstangen. Den vollständigen Aschekasten des Kamins. Ich habe meine Telefonkonferenz eiskalt bis zu Ende durchgezogen. Und aschblondes Haar hat bei mir eine komplett neue Bedeutung. Ne? Also geht echt Kacke raus. Ich empfehle es euch nicht. Okay, wie ging es weiter? Immer häufiger wurde ich angesprochen, hey, wie hast du dich selbstständig gemacht? Und ich habe das zum Anlass genommen, eine Business-Coach-Ausbildung gemacht. Und heute zeige ich Frauen, wie sie sicher und entspannt durch den Bürokratiedschungel ihrer Gründung kommen. Und meine zwei größten Fehler, die möchte ich euch heute auch nochmal erzählen, waren, ich habe erstmal super viel Zeit verschwendet, weil die Informationen, die ich dann gefunden habe, waren super unterschiedlich, haben mir keine konkrete Entscheidungsunterstützung geboten. Also eigentlich habe ich Zeit verschwendet. Und das Zweite war, ich habe mich steuerlich falsch entschieden und daher einen hohen dreistelligen Betrag nachzahlen müssen. Kommen wir aber später nochmal drauf, dann erzähle ich euch gerne meine Story dazu. Meine Situation heute ist, ich weiß, was ich wann, wo und wie zu erledigen habe und ich verstehe, wie Steuern funktionieren. Das finde ich ganz wichtig, deshalb, Carina war heute schon da, ist auch die richtige Ansprechpartnerin, aber ich gebe euch nochmal so einen Schwank aus dem eigenen Fettnäpfchen, nennen wir es mal so. Okay, meine Erfahrung möchte ich heute mit dir teilen und zwar erstens, was musst du alles erledigen? Und zweitens, wie kannst du dich für oder gegen die Kleinunternehmerregelung entscheiden? Denn das sind ja so die Sachen, die, wenn ich die Selbstständigkeit plane, eigentlich am relevantesten erstmal sind. Und wir fangen an mit einer klassischen Checkliste. Aber ich mache es mal ein bisschen anders. Denn ich sage dir als erstes, was brauchst du eigentlich nicht unbedingt zum Start in deine Selbstständigkeit? Denn du brauchst keine fertige Website und du brauchst auch keine Brand. Und du brauchst auch keine Rechtsschutzversicherung. Du brauchst auch keine AGB, wenn du startest. Das ist alles überhaupt nicht notwendig. Die Website frisst einfach super viel Zeit. Und ganz ehrlich, eine Website kannst du erst bauen, wenn du deinen Kunden kennst. Den kennst du zum Start noch nicht. Du wirst dich umentscheiden. Ich habe meine Website 3-mal neu gemacht. Eine Brand, deine Farben und deine Schriften, deine Symbole müssen deine Kunden ansprechen, nicht dich. Ganz ehrlich, gelb gab es vorher in meinem Kleiderschrank nicht, aber es unterstreicht die Botschaft, die ich habe. Eine Rechtsschutzversicherung kommen wir später auch nochmal drauf. Und bei den AGB, ich finde sie super sinnvoll, aber du kannst auch starten ohne. Ne? Da machst du halt die Verträge ein bisschen ausführlicher und investierst das Geld, wenn es dann da ist. Okay? Was brauchen wir noch? Nicht tausende Tools. Und so schön das ist und so viele Möglichkeiten uns das Internet gibt, umso mehr verschwenden wir aber auch unsere Zeit. Und gerade wenn wir darüber sprechen, mit Familie selbstständig zu sein, ist Zeit das, was total wichtig ist. Deshalb sind Tools wichtig, wenn sie uns Zeit sparen, aber nicht so gut, wenn sie uns Zeit kosten. Und ich sage mal, ich kann eigentlich schon mit ganz, ganz wenig Anwendung super cool selbstständig sein. Canva zum Beispiel ist toll, wenn ich Grafik machen will. Ich kann da aber auch einen ganzen Tag drin verbringen, ohne was effektiv erreicht zu haben. Von daher überlege dir genau, was ist das, was du anbieten wirst und welche Tools brauchst du wirklich und welche nimmst du nur, weil sie fancy sind und weil es vielleicht Spaß macht, sie zu benutzen, aber welche haben vielleicht gar nicht so den Mehrwert. Weil viele haben drei verschiedene Projektmanagement-Tools. Sorry, ich brauche nur eines, ne? Genau, jetzt wollen wir aber uns angucken, was brauchst du eigentlich zum Start in deine Selbstständigkeit? Und wir fangen mal an mit der Entscheidung, willst du im Hauptgewerbe oder im Nebengewerbe starten? Denn wenn du im Nebengewerbe starten willst, brauchst du die Genehmigung deines Arbeitgebers. Auch wenn du in Elternzeit gründest, das ist ganz wichtig. In der Elternzeit hat man keinen Freifahrtschein. Wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, dann geht es darum, welche Gesellschaftsform ist denn jetzt die richtige? Und es gibt eigentlich drei gängige Arten. Das ist der Einzelunternehmer, der Freiberufler und die Kapitalgesellschaft. Und jede davon hat Vor- und Nachteile. Und die Kapitalgesellschaft wird in meinen Augen völlig unterschätzt. Das gebe ich schon mal so als Side Note raus. Okay? Was brauchen wir dann, wenn wir wissen, welche Gesellschaftsform wir wählen? Wir brauchen den steuerlichen Erfassungsbogen. Den brauche ich sowohl als Einzelunternehmer als Freiberufler und es gibt für die Kapitalgesellschaft einen separaten. Dieser steuerliche Erfassungsbogen muss ich ausfüllen, muss mich entscheiden bezüglich der Kleinunternehmerregelung, ja oder nein. Und ich empfehle dir ganz, ganz, ganz dringend von Anfang an die Umsatzsteuer-ID zu beantragen. Und das geht auch als Kleinunternehmer, auch wenn ein paar Finanzämter sagen, nein, als Kleinunternehmer brauchst du keine Umsatzsteuer-ID. Doch, bitte beantragen. Eigentlich aus zwei Gründen. Erstens, so brauchst du auf deine Rechnung keine private Steuernummer schreiben, was ich super unangenehm finde, weil ich ja durch die Steuernummer schon viel erfahre. Und zweitens, wenn du Werbung schalten willst bei Facebook zum Beispiel, ist die unumgänglich. Okay? Gut, steuerlicher Erfassungsbogen. Ein wichtiger Punkt kommt noch dazu, ist Versteuerung beantragen. Das heißt, wenn du dich für die Umsatzsteuerpflicht entscheidest, dass du wirklich auch erst versteuerst, wenn es auf deinem Konto ist und nicht, wenn du die Rechnung ins Soll stellst. Das ist der Unterschied zwischen Soll- und Ist-Besteuerung. Okay? Gut. Steuerlicher Erfassungsbogen, check. Wenn ich Freiberufler bin, bin ich schon fertig. Wenn ich mich für eine Einzelunternehmung oder Kapitalgesellschaft entschieden habe, brauche ich dann entweder noch die Gewerbeanmeldung oder den Gesellschaftervertrag. Was aber alle brauchen, sind Versicherungen. Und bei den Versicherungen brauchen wir als erstes eine Krankenversicherung, weil wir haben eine Sozialversicherungspflicht in Deutschland. Ganz wichtig ist, wenn ich als Freiberufler mich angemeldet habe, bin ich in vielen Fällen pflichtversichert. Das ist auch für die Rentenversicherung ganz relevant. Viele, die kreativ unterwegs sind, versuchen dann auch in die Künstlersozialkasse zu kommen, was, wenn es möglich ist, ein absolut kluger Schritt ist. Was brauchen wir noch? Wir brauchen die Krankenversicherung, wir brauchen die Rentenversicherung, ne? Also die Krankenversicherung brauchen wir ja sozusagen, um gesund oder mit finanzieller Unterstützung durch Krankheiten zu kommen. Die Rentenversicherung brauchen wir, wenn wir alt sind und wir nicht mehr arbeiten wollen. Also zumindest das mein Ziel. Aber was viel wichtiger ist, was machen wir denn, wenn ich berufsunfähig werde? Und gerade wir Frauen sorgen nicht so gut für uns vor. Also das ist schon mit der Rente nicht so und mit der Berufsunfähigkeit ist es noch schlimmer. Aber wenn deine Familie auf dein Einkommen angewiesen ist, dann ist es total wichtig, dass du eine Berufsunfähigkeitsversicherung hast. Denn das heißt, wenn du länger als 6 Monate nicht arbeiten kannst, aus gesundheitlichen Gründen, springt die ein. Und du musst ja nicht dauerhaft berufsunfähig sein. Es reicht ja auch, Machen wir mal ein häufiges Beispiel, ist ja eine Krebserkrankung. Sagen wir mal, du hast Brustkrebs und fällst für 18 Monate aus. Du bist aus dem Krankengeld vielleicht schon ausgesteuert oder es hat nicht gereicht. Dann greift die Berufsunfähigkeitsversicherung. Okay. Was du nicht brauchst, ist eine Rechtsschutzversicherung, weil das ist in der Regel schon mit betrieblichen Versicherungen in Form einer Betriebshaftpflicht und einer Vermögensschadenhaftpflicht abgedeckt. Denn alles, was passiver Rechtsschutz ist, decken diese Versicherungen ab. Passiver Rechtsschutz heißt, ich werde verklagt. Eine Rechtsschutzversicherung brauche ich eigentlich nur, wenn ich selbst jemanden verklagen will. Es ist aber im betrieblichen Bereich fast alles ausgeschlossen, dass die Versicherung sowieso nicht zahlt. Von daher muss man sich die Bedingungen da sehr genau anschauen und ich sage, spar dir das Geld und investier es lieber in eine der anderen Versicherungen, das ist gut aufgehoben. Wenn wir die Versicherung haben, dann kommen wir zur Steuernbuchhaltung. Carina hat sicherlich ganz, ganz viel heute Vormittag schon gemacht. Ich fasse es quasi nur zusammen in ganz kurz. Wir müssen die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung einhalten. Das ist gesetzlich verankert, müssen wir uns dran halten. Bei Umsatzsteuerpflicht gebe ich dir noch einen Tipp. Das machen wir nicht im steuerlichen Erfassungsbogen, sondern über Elster. Wir beantragen die Dauerfristverlängerung. Was heißt das? Wenn wir umsatzsteuerpflichtig sind, müssen wir ja gerade in den ersten 2 Jahren der Gründung monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Und zwar, wenn der Monat November jetzt zu Ende ist, 30. November, muss ich zum 10. Dezember meine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Wenn ich eine Dauerfristverlängerung beantrage, dann habe ich Zeit bis zum 10. Januar. Und gerade wenn ich mit Steuerberatern zusammenarbeite, ist das super wichtig, dass ich das habe, weil die das in 10 Tagen ja nicht schaffen. Ne? Weil wenn alle das so machen würden, dann, ne, was sollen die 20 anderen Tage machen im Monat, wenn die immer nur in 10 Tagen eigentlich arbeiten müssen? Ne? Das wird nicht funktionieren. Und auch dir nimmt es total Druck raus. Okay, dann gibt es eigentlich nur noch die rechtlichen Bestimmungen, die ich so einhalten muss. Und das Oberst ist sicherlich die DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, war vor ja jetzt 2,5 Jahren schon ein Riesenschreck, als es kam. So schlimm ist es aber eigentlich gar nicht, wenn ich mich ordentlich auf meiner Website verhalte, Verträge mache mit den Unternehmen, die Daten von mir bekommen und die Daten ordentlich verwahre. Dann habe ich schon alles eigentlich safe. Und dann geht es um das Vertragsrecht. Das heißt, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, kommt es ja immer darauf an, was ich mache. Wenn ich Coach bin, empfehle ich definitiv eine Coaching-Vereinbarung zu machen, wo einfach Dinge geregelt sind, die sonst in AGBs, nee, AGBs sagt man ja nicht, sondern in AGB stehen würden. Das heißt, was passiert, wenn nicht rechtzeitig abgesagt wird, was passiert bei Nichtzahlung, wie werden Paketpreise abgerechnet. Sowas kann ich ja in meinen allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbaren. Wenn ich die nicht habe, muss ich das unbedingt in der Coaching-Vereinbarung machen, weil ich sonst ja Rechtsfreiheit habe. Wenn ich virtuelle Assistentin mache, dann brauche ich sogar ein bisschen mehr, weil ich brauche einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, ich brauche einen freien Mitarbeitervertrag und ich brauche auch noch eine Vertraulichkeitsvereinbarung. Wenn du mit Testimonials arbeiten willst, dann unbedingt noch eine Einverständniserklärung. Wenn du Kooperationspartner hast, dann sind auch Kooperationsverträge wichtig. Also Vertrag kommt ja von Vertragen, deshalb macht man sie in der Zeit, wo man sich gut versteht, für die Zeit, wo man sich mal vielleicht nicht mehr so verträgt. Und deshalb würde ich immer am Anfang tatsächlich alle Verträge aufsetzen. Und wenn man das so 2-3 Mal gemacht hat, ist man ja auch drin. Ne? Okay, dann sind wir eigentlich mit der Bürokratie schon durch. Also wir fassen zusammen, wir entscheiden, haben wir ein Hauptgewerbe oder ein Nebengewerbe. Welche Gesellschaftsform wollen wir machen? Wir brauchen den steuerlichen Erfassungsbogen. Wir entscheiden uns für die passenden Versicherungen. Wir halten die Regularien zur Steuer- und Buchhaltung ein und zum Thema Rechtliches. 6 Schritte. Eigentlich super easy, braucht man gar nicht so viel Angst haben. Jetzt meine persönliche Geschichte zum Thema Kleinunternehmerregelung. Ich weiß nicht, ob Carina es drin hatte, aber weil es mich halt betrifft, möchte ich es gerne einmal mit euch teilen, meine Erfahrung. Und an dieser Stelle, ich bin keine Steuerberaterin, ich darf nur meine Erfahrung teilen. Es ist keine Beratung, aber es regt zum Nachdenken an, okay? Wie kannst du dich also eigentlich dafür oder dagegen entscheiden, ob du Kleinunternehmer bist oder nicht? Und die erste Frage ist, hast du hohe Anschaffungskosten? Ja oder nein? Ist dein Umsatzziel größer als 22.000 Euro? Ja oder nein? Ist dein Kunde umsatzsteuerpflichtig? Denn es macht ja was mit meinem Preis, auch das ist relevant. Und willst du Werbung schalten? Wenn du eins, zwei Sachen mit Ja beantwortet hast, dann ist die Kleinunternehmerregelung in der Regel schon nicht relevant. Und bei Werbung ist gemeint Facebook-Ads, Pinterest-Ads, Google-Ads, LinkedIn-Ads, also alles, was Online-Werbung ist im Grunde. Wenn du hier Ja sagst, dann ist die Kleinunternehmerregelung wahrscheinlich nicht das Richtige. Warum der Punkt Werbung? Meine Story. Ich habe Facebook-Ads geschaltet als Kleinunternehmer. Und ich habe dann so meine Belege zusammengesammelt für die Buchhaltung zum Jahresabschluss und drucke mir die Rechnung aus von Facebook. Das hatte ich vorher nicht gemacht, weil gab ja keinen Anlass. Ich war ein bisschen hinterher mit meiner Buchhaltung und hatte da sehr viel Zeit verstreichen lassen. Also ich druck den Beleg auf und dann steht da so unten klein drauf, wir berechnen keine Umsatzsteuer, die ist in deinem Land zu entrichten. Und ich, oh, okay. Das ist das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren. Und zwar sitzt Facebook in Irland. Und Facebook sagt, ich habe keinen Bock, in ganz Europa Umsatzsteuer zu zahlen. Ich wälze das um auf meine Kunden. Und damit bist du auch als Kleinunternehmer steuerpflichtig, weil Facebook das sich so einfach macht. Das heißt, meine kompletten Beiträge, die ich für Facebook und Pinterest, weil Pinterest habe ich natürlich auch gemacht, Werbung hatte, die habe ich nachversteuert mit der Umsatzsteuer. Tat weh. Ich bin jetzt ab Januar kein Kleinunternehmer mehr. Also, wenn du wirklich aktiv Werbung machen willst, dann geh gleich in die Regelbesteuerung ein. Es ist kein viel größerer Aufwand. Ja, du musst halt jeden Monat deine Buchhaltung machen. Das war der Grund, warum ich da keinen Bock drauf hatte, weil ich wusste, ich bin da ein bisschen hinterher vielleicht, und nicht den Fokus drauf setzen wollte. Jetzt habe ich eine Steuerberaterin, die setzt für mich den Fokus drauf. Klügste Entscheidung, die ich je gemacht habe, bestes Investment. Also, Kleinunternehmer, ja oder nein? Willst du Werbung schalten? Dann geh lieber raus aus der Kleinunternehmerregelung. So, ein Tipp von mir. Wenn du dir unsicher bist und kein Kapital hast, dann frag das Finanzamt statt einem Steuerberater. Der Steuerberater, der ist kostenpflichtig. Das Finanzamt kann dir auch kostenlos Informationen geben. Das heißt, wenn du Fragen zum steuerlichen Erfassungsbogen hast, wenn du Fragen hast, ob du Freiberufler bist, wenn du Fragen zur Umsatzsteuer hast, das kannst du alles auch mit deinem Finanzamt besprechen. Okay? Gut, ich danke für deine Aufmerksamkeit und bin jetzt bereit für eure Fragen. Ich mache mich mal wieder groß. Und gucke mal, was ihr an Fragen in den Chat geschrieben habt. Ich mache mir den mal im Hintergrund jetzt einmal groß. Da muss ich nicht immer so aufs Handy gucken. Gib mir einen Moment. Und jetzt haben wir Zeit für eure Fragen. Schreibt gern in den Chat, was wollt ihr wissen? Was ist noch unklar? Wo braucht ihr tiefergehende Informationen? Den mal im Hintergrund jetzt einmal groß.
Jessie.
So, ich gucke mal gerade durch.
Ich will nebenbei ein bisschen auf den Geist gehen.
Nebengewerbe. So, Marie, du hattest geschrieben, Versicherung, Steuern, Finanzen. Das war das, wo du grundsätzlich einfach Fragen hattest oder Unklarheit. Hast du denn jetzt Klarheit erreicht? Schreib doch mal in den Chat. So, warte mal, Katrin, dich muss ich jetzt erstmal den Ton anmachen. Ich habe dich stumm. Warte. So, jetzt darfst du mit mir sprechen.
Ich wollte gerade sagen, siehst du, das sind die richtigen Vollprofis, die auch den Host stillstellen. Das hat sich noch keiner getraut, Jessie. Aber schön, dass auch ich das erleben darf als Gastgeber. Super. Du hast es vorhin kurz angesprochen. Ich weiß, wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Du hast gesagt, die Kapitalgesellschaft wird deiner Meinung nach unterschätzt aktuell oder unterbewertet. Vielleicht gehst du da noch mal kurz ein. Warum? Weil natürlich die Fragen, die aufgetaucht sind, auch
Ja.
am Vormittag waren freiberuflich, gewerbetreibend, ja, nein, Kleinunternehmer. Okay. Und dann ist noch die Frage, okay, wie denn jetzt?
Okay, also wenn ich eine Hierarchie aufstellen müsste, dann wäre natürlich der Freiberufler das, was ich als erstes versuchen würde. Warum? Weil ich eine dauerhafte Einnahmenüberschussrechnung habe, ich habe eine dauerhafte Ist-Versteuerung, ich habe keine IHK-Pflicht, und ich kann halt natürlich vielleicht dann auch in die Künstlersozialkasse ein bisschen einfacher reinkommen, je nachdem natürlich, welche Ausrichtung ich habe. Wenn ich eine lehrende Tätigkeit habe, wie Coach, dann muss man ziemlich aufpassen, weil ich dann in die Versicherungspflicht der Rente reinfalle. Weil lehrendes Personal ist pflichtversichert. Das heißt, mache ich mich als Coach selbstständig und sage, ich mache es Freiberufler, weil ich es geil finde und da viele Vorteile habe, habe ich aber auch ein paar Nachteile, die ich mit einkaufe, sage ich mal. Und das ist die Rentenversicherungspflicht. Grundsätzlich muss man generell überlegen, ob man in der gesetzlichen Rente bleiben will oder nicht. Wenn ich sage, ich will sowieso drin bleiben, dann ist das ja ein Nachteil, mit dem ich gut umgehen kann. Dann würde ich, also wenn ich heute nochmal neu gründen würde, würde ich eine Kapitalgesellschaft machen. Warum? A, ich habe alles abgesichert. Also ich habe ja ein haftendes Kapital. Das heißt, mein Einfamilienhaus, da kann mir keiner dran, egal wie viel Mist ich mache. Natürlich habe ich Versicherungen, die vieles abdecken, aber sagen wir mal, ich habe meinen Laptop und habe kein Antivirenschutzprogramm, weil ich der Meinung bin, das ist nur Geldschneiderei. Baue eine Website eines Kunden, da drauf geht der Trojaner, der hat seinen Shop. Der Shop ist 2 Wochen offline, weil der gehackt wurde. Der hat aber 10.000 Euro Umsatz, dann hat der 20.000 Euro Umsatzeinbuße. Meine Versicherung sagt, du hast fahrlässig gehandelt, du hast kein Virenschutzprogramm, ne? Zahlen wir nicht. Dann muss ich 20.000 Euro zahlen. Habe ich eine Kapitalgesellschaft, dann ist mein haftendes Kapital begrenzt. Okay? Also das heißt, ich sichere privates Vermögen ab. Der zweite Vorteil ist, ich bin angestellt in meinem Unternehmen. Das heißt, ich habe ganz normale eine Krankenversicherung gesetzlich, ich habe ganz normal meine Rentenversicherung. Das heißt, ich habe mich sozialversicherungstechnisch weiter gut aufgestellt und ich kann Gewinne als Gewinnausschüttung machen. Das ist eigentlich eher ein Thema von Carina da. Die Gewinne halt
15
als
Prozent, glaube ich,
Gewinnausschüttung
nur, ne?
machen. Dann, bitte?
25%, glaube ich, nur, die du Steuern zahlen
Genau,
musst.
und die unterliegen halt nur der Abgeltungssteuer. Ne, mit 25%. Sagen wir mal, ich mache einen Gewinn von 100.000 Euro, dann ist bei 100.000 Euro der Einkommensteuersatz vielleicht schon bei 30%, die Gewinnausschüttung aber nur bei 25%. Das ist, also umso höher ich mal skaliere, umso relevanter wird so eine Kapitalgesellschaft. Warum wechsle ich jetzt nicht? Das wird auch oft gefragt, weil es kompliziert ist. Weil ich schon Produkte habe und ich müsste alle Produkte überführen. Ich habe ja auch ein Konto, ne? Eine Kapitalgesellschaft ist eine eigenständige juristische Person. Das heißt, mein Konto wäre nicht mehr gültig. Meine ganzen Verträge wären nicht mehr gültig. Meine Produkte, ich müsste alles quasi überführen und das ist ziemlich aufwendig. Und da habe ich mich aktuell gegen entschieden, wenn ich mal in die 100.000 Euro Gewinnzone komme, werde ich das sicherlich nochmal angreifen, das Thema.
Obwohl Steuerberater da sehr entspannt sind, ne? Also ich habe meinen Steuerberater dazu nämlich auch nach unserem Gespräch mal gefragt, was der eigentlich dazu sagt. Und der hat einfach abgewunken und hat gesagt, Frau Tarkowski, wir haben schon jede Gesellschaft dieser Welt in 4 Wochen gegründet. Also wenn es soweit ist,
Ja,
dass Sie da
okay, aber
wirklich
es ist ein
steuerlich
Riesenaufriss.
elementare Vorteile haben, sagt er, dann gründen wir diese GmbH. Also das ist jetzt keine Einstiegshürde. Aber wer halt will, kannst du halt natürlich jetzt überlegen, mit der UG zu starten, ne? Dann hast du ja diese 25.000 Euro Eigenkapital nicht und hast halt sofort deine
Genau,
Kapital.
da kannst du mit 1 Euro starten. Grundsätzlich ist ja auch die UG das Ziel, dass da eine GmbH draus wird. Das heißt, ich kann meine Gewinne ja nicht voll ausschütten, sondern muss ja Rücklagen bilden, damit ich mein Kapital aufbaue auf dessen einer GmbH. Ne? Also da gibt es ja eine besondere Regelung zu. Wenn ich neu starte, würde ich sofort UG GmbH machen. Wie gesagt, die Umwandlung, ja, kriege ich hin, ist aber halt tatsächlich ein bisschen aufwendiger, als wenn ich es neu mache. Ja, von daher habe ich jetzt für mich diesen Schritt erstmal nach hinten gestellt und da liegt keine Priorität drauf, okay?
Total. Also wir haben noch mal ganz kurz, wenn man keine BU hat, in keine BU reinkommt, hast du eine Alternative.
Oh, das ist schwierig. Also die Frage ist, warum komme ich in die BU nicht? Wegen der Gesundheitsfragen?
Ja, also ich habe auch eine
Okay.
alte Berufsunfähigkeit, habe da noch mal angerufen, weil aus der Anstellung heraus und habe also mit denen geklärt, auf welchen Beruf das jetzt genau zielt. Und dann hat sie gesagt, na, auf den letzten, den sie ausgeübt haben. Und demnach konnte ich die jetzt einfach mit in meine Selbstständigkeit mit rübernehmen. Und damit habe ich einfach einen neuen Beruf und der wird neu bewertet. Und damit kann man das alles mitnehmen.
Ja, also du musst bei der BU gar nicht nachmelden, dass du dich beruflich verändert hast. Genau. Aber wenn ich mich selbstständig mache, kann ich bei vielen Versicherungen eine Beitragsanpassung machen ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das ist relevant, weil sie haben so ein Lebensphasenkonzept oft. Das heißt, wenn ich Kinder kriege, Haus kaufe, selbstständig mache, dann kann ich oft Versicherungen anpassen von der Höhe her ohne erneute Gesundheitsprüfung. Und ich habe ja zum Beispiel Schwangerschaftsdiabetes gehabt. Ich werde keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr neu kriegen oder eher mit Aufschlägen. Mein Vorteil ist aber, ich habe die alte und kann dadurch immer anpassen. So, bei den Gesellschaftsformen noch mal ganz kurz, da waren wir noch nicht ganz fertig. Was ist der Nachteil beim Freiberufler? Ja. Der Freiberufler darf keine Provisionseinkünfte bekommen. Das heißt, ich darf kein Affiliates machen. Ich darf in der Regel keinen Reseller machen, wobei da kommt es sehr auf das Finanzamt schon an. Die kommen da langsam hinterher. Warum ist das dann kompliziert? Weil wenn ich nur, sagen wir mal, mir hat mal ein Anwalt gesagt, so bis zu 5% Umsätze aus Affiliates zum Beispiel hätte, dann ist meine ganze Freiberuflichkeit gestrichen. Und zwar zum Teil auch rückwirkend quasi, wann ich meinen ersten Affiliate-Umsatz habe. Und das kann auch mal 5 Jahre sein. Und das kann ich ändern, indem ich sage, für meine Affiliates, also für meine Provisionseinkünfte wie aus Online-Selbstlernkursen oder Affiliate-Provision, dafür mache ich dann den Einzelunternehmer und mache eine Gewerbeanmeldung und lasse den Teil darüber fallen und behalte meine volle Freiberuflichkeit. Mhm. Und das ist super interessant und ich muss meine Freiberuflichkeit nicht aufgeben. Ich habe dann einfach 2 Selbstständigkeiten. Ich kann das kombinieren. Und das wissen viele nicht. Die wechseln dann komplett und das müssen sie gar nicht. Mhm. Und also mit der Freiberuflichkeit, ich erkläre das gerne mit einem Autor. Also das Schreiben, das ist total freiberuflich. Wenn ich aber im Amazon Self-Publishing das Buch verkaufe, das ist ein Gewerbe. Mhm. Das heißt, der muss schon quasi 2 Gewerbeeinheiten haben. Einmal der freiberufliche Autor und dann der Self-Publisher als Gewerbeanmeldung. Mhm.
Okay, genau, das bedeutet halt, dass derjenige, dass das Buch schreiben, wenn du jetzt für einen Verlag ein Buch schreibst, dann kriegst du dafür ja ein Honorar, das ist freiberuflich, aber der Verlag macht ja den Verkauf für dich, demnach bist du dann da raus, machst du den Verkauf selber, ist das klassisch gewerbetreibend.
Genau, weil Dana fragte jetzt, ich will ein kostenpflichtiges E-Book anbieten, was bin ich dann? Bei dem E-Book, wenn du das anbietest, bist du wahrscheinlich schon Gewerbetreibender und nicht mehr Freiberufler.
Also ich habe mit dem Steuerberater das so ausklamüsert, nachdem wir mal so geguckt haben, okay, was gibt es eigentlich für Online-Produkte? Wir haben jetzt die ersten 2 Tage auch so viel über Automatisierung gesprochen und über passives Einkommen. Ja. Und so. Also Leute, das ist alles gewerbetreibend. Also in dem Moment, wie du da persönlich nicht mal mehr einen Knopf drücken musst, ist das dann sicher gewerbetreibend. Also also es gibt viele, die das separat machen, gerade wenn es so, keine Ahnung, so Speaker-Auftritte und sowas, das ist dann wiederum, geht dann in die Freiberuflichkeit, aber alles, wenn du mich jetzt fragst, alles, was so dieses klassische Online-Business ist, ich mache einen Kurs, dann verkaufe ich den weiter und so weiter, ich habe alles auf Gewerbe gesetzt, weil am Ende ist es ja auch rechte Hosentasche, linke Hosentasche.
Ja, ich mache auch alles Gewerbe. Ja. Marien, du willst ein bisschen mehr Antworten haben, dann stell mal konkrete Fragen, dann kriegst du auch konkrete Antworten. Wollen wir das so machen? Ich glaube, sonst schweife ich vielleicht zu allgemein ab. Michaela fragt noch zu den Verträgen, die SGVO, würde ich gerne wissen, wie du die zusammenstellen hast lassen durch einen Anwalt. Ich bin ein Riesenfan von Sabrina Kiesehaus, Lawlikes, und habe von ihr Auftragsdatenverarbeitungsverträge, habe auch meine allgemeinen Geschäftsbedingungen von ihr, habe die Einwilligungserklärung von ihr.
Genau. Kannst du mal kurz erklären? Das habe ich gestern tatsächlich auch gesehen und gehört und es steht auch auf meiner Agenda 2021. Was genau muss man bei Sabrina Kiesehaus machen, um diese Dinge zu bekommen?
Die hat einen Online-Shop. Gehst auf ihre Website und gibt einen Online-Shop. Ne? Vielleicht sollte ich mich mal als Affiliate vorstellen bei ihr. So viel Werbung, wie ich mache.
Ja, nee, aber ist ja gut zu wissen, weil tatsächlich das Thema AGBs und so ist ja dann doch irgendwann
interessant. Also das Spannende bei ihr ist halt, du kannst für die allgemeinen Geschäftsbedingungen, gibt es einen Baukasten, das heißt, du kannst genau zusammenstellen, immer wenn deine Selbstständigkeit sich verändert, kannst du sie anpassen. Ne? Jetzt machst du nur Coaching, irgendwann machst du einen Online-Kurs, dann kannst du die immer so zusammensetzen. Ich arbeite auch mit Ronald Kandelhartz zusammen von Easy Rechtssicher und Easy Contracts. Der ist, was die allgemeinen Geschäftsbedingungen ist, vom Einstieg günstiger. Hat aber quasi nur immer den Part, den ich brauche. Also entweder virtuelle Assistenz oder Coaching, ne? Oder Online-Kurs, ne? Also das ist dann im Prinzip, ja, muss man überlegen, wo man mit der Selbstständigkeit mal hin will. So, Katharina schreibt, ab Januar arbeite ich nach der Elternzeit wieder 10 Stunden bei meinem alten Arbeitgeber und möchte nebenbei nebenberuflich selbstständig arbeiten. Muss ich dem Arbeitgeber sagen, was genau ich machen möchte, wenn ich das Okay einhole? Wann kann der Arbeitgeber Nein sagen? Der Arbeitgeber kann immer dann Nein sagen, wenn es ein Wettbewerbsverbot geben könnte. Also wenn du in dem Bereich dich selbstständig machst, in dem du auch angestellt bist. Also ich bin ja gelernte Bankkauffrau und bin ja auch in Elternzeit. Und ich darf nichts mit Finanz machen, weil das halt im Bereich meiner Angestellten-Tätigkeit ist, da habe ich ein Wettbewerbsverbot bekommen. Dein Arbeitgeber könnte auch Nein sagen, wenn er sagt, ja, du arbeitest hier nur 10 Stunden, ich hätte dich gern für 15, jetzt willst du dich selbstständig machen, ich lehne dir das ab, du arbeitest bitte 15 Stunden hier. Das könnte er auch machen. Da müsste man dann quasi begründen und sagen, ja, aber die 5 Stunden arbeite ich halt nur abends von 20 bis 21 Uhr, wenn mein Kind schon im Bett ist. Okay. Da muss man sehr aufpassen. Gerade wenn man sehr kleine Teilzeitsätze hat, kann der Arbeitgeber auch sagen, nee, du stockst bitte hier auf, ich genehmige dir die Selbstständigkeit nicht. Mareike, ich bin bereits selbstständig ohne Umsatzsteuerpflicht mit Rentenversicherung, Krankenversicherung. Das Einkommen, das eventuell als Coaching dazukommt, wird mit zu den anderen Einnahmen gezählt oder komplett extra angesetzt, auch bei RV und KV. Also, wenn du selbstständig bist, machst du jetzt ein zweites Gewerbe, dann wird das bei der Rentenversicherung ist die Frage, bist du freiwillig pflichtversichert oder nur freiwillig versichert? Weil wenn du freiwillig pflichtversichert bist, geht es um die Umsätze. Bei der freiwilligen Versicherung legst du den ja frei fest, den Beitrag. Und bei der Krankenversicherung ist Umsatz, also gewinnrelevant sogar, also gar nicht umsatzrelevant, sondern gewinnrelevant. Das heißt, da geht es auch um die vollen Einnahmen, weil die nehmen ja den Steuerbescheid als Grundlage. Stefanie, oh, wir haben auch lange nicht gesprochen. Kann ich bei Gründung einer KG oder GmbH von Provat in die freiwillige gesetzliche
Von privat, also von der privaten
Versicherung,
Krankenversicherung.
von privat in die freiwillig gesetzliche Versicherung wechseln. Also nur mit Gründung nicht, aber wenn du dann als Angestellte bist, dann muss man gucken, das ist eher ein Thema für Carina tatsächlich, weil da sind sehr komplexe Steuerrichtlinien hinter, wenn du Geschäfts führender Gesellschafter bist, so heißt das richtig, geschäftsführender Gesellschafter. Und das bitte mit dem Steuerberater sprechen. Normal, ja, weil du angestellt bist, kannst du in die gesetzliche Versichern, in die gesetzliche Versicherung wechseln, wenn dein Einkommen niedriger ist als die Beitragsbemessungsgrenze, weil das ist, wäre die Voraussetzung auch. Simone sagt genau, worauf sagt Simone genau? Bei der BU wahrscheinlich Gesundheit. Ja, wenn Gesundheit dein Thema ist, warum du nicht in die BU kommst, ist es tatsächlich fast unmöglich, eine Alternative zu suchen. Du kannst über die Krankenversicherung immer noch mal klären, ob du zum Beispiel Krankentagegeld aufstockst und solche Dinge. Aber eine BU selber wirst du wahrscheinlich nicht kriegen. Maren, was beachten bei berufshaftlich? Kannst du da Tipps geben? Also hab Rechtsschutz, hab verstanden, dass das nicht so wichtig ist. Also privat ist total geil, ne? Verkehr auf jeden Fall machen. Und wenn du Eigentum hast, sowieso auch dann. Aber eine betriebliche Rechtsschutzversicherung braucht man nicht unbedingt. Hab verstanden, dass das nicht so wichtig ist. Lieber auf Berufshaftpflicht umsteigen und Rechtsschutz kündigen und schauen, dass das auch privat abdeckt. Nein, das ist total getrennt. Also, wenn du eine private Rechtsschutzversicherung hast, ist die geil behalten, okay? Aber eine betriebliche Rechtsschutzversicherung macht halt keinen Sinn. Für deine betrieblichen Risiken, da muss man ein bisschen unterscheiden, welche Risiken hast du denn? Also, ich habe ja gestartet als virtuelle Assistentin. Eine Betriebshaftpflicht, die sichert ja, rund 5% der Schadenfälle einer Versicherung ab, die sich auf Selbstständige fokussiert. Warum? Weil das eigentlich so Themen sind, die vor Ort passieren. Also, ich habe einen Seminarraum gemietet und verliere den Schlüssel. Ne, das ist ein Schaden der Betriebshaftpflicht. Oder ich fahre zu einer Veranstaltung betrieblich und mache auf dem Weg einen Unfall. Dann ist das auch ein Schaden der Betriebshaftpflicht. Was viel relevanter ist als virtuelle Assistentin zum Beispiel Vermögensschadenhaftpflicht. Also beispielsweise, ich crashe durch ein Virus, den ich meinem Kunden einschleuse, sein ganzes System. und er hat Verdienstausfälle. Oder ich schütze meinen Computer nicht, dadurch kommen Kundendaten meiner Kunden raus und der wird im Rahmen DSGVO verklagt, was ja teure Zahlungen sind, dann wäre das auch Vermögensschadenhaftpflicht. Aber immer Fahrlässigkeit ausschließen. Ich bin bei der Exali, ne, mal so Werbung ohne Auftrag. Und bei der Exali ist es sogar so, dass wenn du mit gutem Glauben Dinge getan hast, sagen wir mal, du nimmst von Canva ein Bild und hast dir das Bildrecht nicht gekauft und hast das Wasserzeichen quasi durch einen Banner überdeckt und Canva verklagt dich, weil du das Bild ohne Lizenz genutzt hast. Dann gab es sogar schon Fälle, wo Exali dann gezahlt hat. Okay, aber nicht mit Absicht machen. Lieber nicht.
Aber nochmal eine andere Frage. Wenn du jetzt ab von der VA, also wenn du jetzt so wie meine Wenigkeit in diesem klassischen Coaching-Business, dann ist es ja,
Hast du keinen
dann
Vermögensschaden?
brauchst du
Brauchst du
keine
nicht. Also du kannst ja
Unabhängigkeit.
keinen Vermögensschaden erstellen. Ne? Also
Genau, also du
was
kannst ja nicht
passiert? Du
auf Erfolglosigkeit verklagt werden, quasi. Hat nicht
Nein.
funktioniert.
Genau. Also
Ja.
man muss noch mal so im Bereich Gesundheitscoaches gucken. Die sollten unbedingt Coaching-Vereinbarungen schreiben, wo sie auch sagen, du darfst nur mitmachen, wenn du gesund bist. Dann haben die eigentlich auch schon immer einen Ausschluss aus Schadensgeschichten. Also eigentlich ist es nur, wenn ich eine Dienstleistung anbiete, wo ich etwas für Kunden erledige. Also sagen wir mal, ich soll Briefe schreiben, ich schreibe die Rechnung und schreibe die aber nicht wie vereinbart am 30., sondern am 10. erst. Dann kriegt er ja auch das Geld entsprechend später, dann hat er einen Vermögensschaden.
Genau, die Frage ist ja bei der Haftpflicht immer, ist ein messbarer, also welcher Schaden ist entstanden? Und wenn da Schwierigkeiten entstehen, den Schaden tatsächlich zu benennen, dann wird wahrscheinlich die Versicherung auch sagen, es gibt tatsächlich gar keinen Schaden. Das ist auch die größte Herausforderung von der anderen Seite betrachtet. Also
Ja.
wenn du einen Schaden hast, musst du den irgendwie belegen und meistens ja auch monetär belegen und darstellen. Und das ist eine große Herausforderung. Also nur
Ja,
zum
ja.
Verständnis, weil ich glaube, da ist die Frage, was genau mache ich denn jetzt? Ja, also okay, wir haben noch.
So, haben wir noch Zeit?
Ja, wir haben noch Zeit, also
Gut,
um
ich war mit
drei.
meinem Vortrag, ich habe ihn knapp gemacht, weil ich lieber Fragen beantworten wollte.
Ja, um drei kommt Karin. Also wir haben Maren, wir haben vorhin schon gesprochen über das separate Bankkonto.
Ja, bitte, bitte, bitte.
Genau,
Wirklich.
Empfehlung Contest tatsächlich, weil es einfach ist und
Ah.
kompliziert und drei Gadgets dabei hat. Du bist Bankkauffrau, du bist kein, du bist nicht, Entschuldigung, aber du bist nicht der Maßstab zum Thema.
Nein, alles gut. Also ich habe mein Geschäftskonto auch bei Contest.
Ja.
Das Problem bei Contest, an dem ich jetzt stehe, und ich hatte fast anderthalb Jahre das kostenfreie Upgrade bekommen. Und soll jetzt 9 € dafür im Monat zahlen, dafür bin ich zu geizig. Dadurch kann ich aber mein Konto nicht mehr einem Buchhaltungsprogramm anknüpfen. Das sperrt Contest. Das macht es nur in einer kostenpflichtigen Version. Finde ich super ätzend. Sonst war ich ein großer Fan von Contest, aber das nervt mich gerade, weil ich gerade an diesem Punkt stehe. Weil es genug kostenlose Konten für Selbstständige gibt, die wirklich auch kostenfrei sind.
Ja.
Aber vom Grundsatz her ist es ja egal, wo ich mein Konto habe. Wichtig ist, es von Anfang an separat zu machen. Und zwar schon ab der vorbereitenden Tätigkeit würde ich das tun. Ne? Macht eine Einmalzahlung quasi von, keine Ahnung, 1.000 € und sagt, davon zahle ich jetzt meine Gewerbeanmeldung, davon zahle ich die ersten Tools, die ich mir einbuche. Macht dann quasi, wenn die ersten Umsätze kommen, die Privatentnahme dazu wieder und dann läuft das Konto für sich selbst. Und dann hast du es super einfach mit deiner Buchhaltung.
Genau, aber für die, die jetzt zum Beispiel die Buchhaltung
Katharina fragt,
komplett
ja?
abgeben, wenn du die Buchhaltung komplett abgibst, also ich habe das zum Beispiel ja komplett outgesourced, für mich ist es voll fein, dass es diese
Mhm.
Schnittstelle nicht gibt.
Ja, für mich
Also.
nicht.
Ja, genau. So.
Katharina fragt nochmal den Unterschied zwischen Kapitalgesellschaft und Einzelunternehmer. Also der erste Unterschied ist, der Einzelunternehmer, da stehst du mit deinem Namen. Du bist die juristische Person dahinter, also alles über deinen Namen. Das heißt, wenn du dir eine Brand jetzt zum Beispiel aufbauen willst, musst du immer deinen Namenszusatz haben, weil du eigentlich keine Brand hast, weil das kannst du nur in der Kapitalgesellschaft machen. Ne? Also Volkswagen AG heißt das. Ne? Sonst, wenn das ein Einzelunternehmer wäre und der würde sich Volkswagen nennen, dann, der hat da Pech gehabt. Also das bringt halt irgendwie am Ende nichts. Dann das Thema juristische Person ist halt auch ein Haftungsthema. Also Einzelunternehmer bin ich dadurch persönlich haftbar. Als Kapitalgesellschaft habe ich meine Haftungsbeschränkung, weil das eine eigenständige juristische Person ist. Genauso muss ich dann auch Verträge entweder als Kapitalgesellschaft abschließen oder als Person, als Privatperson. Dann ist das Thema, wie gehe ich mit dem Geld um, was in der Firma steckt. In der Kapitalgesellschaft kann ich keine Privatentnahmen einfach machen. Das sind dann, wenn immer, Gewinnauszahlungen, die sind steuerpflichtig. Als Einzelunternehmer kann ich mit dem Geld hin und her buchen, wie ich lustig bin. Okay, die Anmeldung ist nochmal ein Unterschied. Beim Einzelunternehmer mache ich die Gewerbeanmeldung, bei der Kapitalgesellschaft muss ich einen Gesellschaftervertrag machen, der ja ins Register eingetragen wird. Okay, Simone, wenn du noch mehr Fragen hast, stell gerne. Simone hat aber noch eine Frage. Ich möchte im nächsten Jahr freiberuflich als Dozentin arbeiten und mich nach ein paar Monaten auch als Coach selbstständig machen. Kannst du da schon etwas raten, welche Gewerbeform im sinnvollsten ist? Was für eine Art von Coach und was für eine Art von Dozentin bist du? Schreib das mal, dann kann ich besser antworten. Dann haben wir Mareike. Ich bin ohne Gewerbe und gesetzlich versichert. Mareike, du hattest schon eine andere Frage, wo die darauf Bezug nimmt.
Ja, da ging es
Im
um
Bereich
die.
selbstständig ohne Umsatzsteuerpflicht. Also das heißt, du bist als Freiberuflerin selbstständig und gesetzlich versichert. Ja, als Freiberufler bist du fast immer gesetzlich versichert. Aber die Umsätze, also die Gewinne werden bei der Krankenversicherung trotzdem zugrunde gezogen und dann bist du auch freiwillig pflichtversichert bei der Rentenversicherung, dann wird auch bei der Rentenversicherung auf den Gewinn die Beiträge berechnet. Gerne, Stefanie. Katharina, Betriebshaftpflicht gleich Berufshaftpflicht. Es gibt eigentlich keine Berufshaftpflicht. Also Berufshaftpflicht ist eher ein Sammelbegriff, wo Betriebshaftpflicht und Vermögensschadenhaftpflicht drunter vereint ist. Also die Berufshaftpflicht ist kein gültiger Begriff. Es heißt Betriebshaftpflicht und Vermögensschadenhaftpflicht. So, Stefanie hat noch eine Frage. Produkthaftungsschäden sind bei Exali dabei. Ja, ist das auch beispielsweise dann, wenn jemand aufgrund eines Online-Kurses Fehler macht, weil falsch verstanden oder was auch immer, Fehler im Skript? Oh, naja, also da ist ja wieder die Frage, was unter richtig, also sagen wir mal, nehmen wir mich mal als Beispiel und ich sage dir, ich würde keine Rechtsschutzversicherung machen, dann ist das nie eine Beratung gewesen, sondern immer meine persönliche Meinung. Darauf bin ich nicht verklagbar. Also, weil ich das kennzeichne. Ist genauso, wenn ich sage, Kleinunternehmerregelung, das sind die vier Fragen, die du dir immer stellen solltest, dann bin ich auch darauf nicht verklagbar, weil ich sage, das sind die Fragen, die du stellen sollst, lass dich bitte beraten. Okay. Wenn du Empfehlungen gibst, du machst ja das Thema Elterngeld und sagst, trag in dem Antrag bitte das und das ein. Und dadurch wird der Antrag abgelehnt oder weniger ausgezahlt. Da musst du halt gucken, inwieweit du einen Haftungsausschluss von Anfang an mit einpreisen kannst, damit du gar nicht erst verklagt werden kannst. Stefanie, sag mal, ob dir das so reicht. Simone fragt noch zu meiner Frage noch: Co-Dozentin in einer Coaching-Ausbildung und dann selbstständig machen als Coach für Frauen und Mütter, Karriere und Vereinbarkeit. Das kann tatsächlich sein, dass dir da die Freiberuflichkeit abgelehnt wird, weil Coaches eher in lehrenden Tätigkeiten anerkannt werden in der Freiberuflichkeit. Es ist super abhängig von deinem Finanzamt, weil es Einzelfallentscheidungen sind. Es gibt halt keinen Katalog, da steht drin: Business Coach ja, Familiencoach nein. Da wird halt sehr genau geguckt, was ist die Tätigkeit, die du machst. Also der Coach wird immer in Vergleich gesetzt mit der lehrenden Tätigkeit. Und da musst du gucken, wie weit du da drin steckst. Ne? Co-Dozentin in der Coaching-Ausbildung, das könnte schon drin sein. Jetzt ist die Frage, wie hoch ist diese Dozentenstelle dotiert? Macht es Sinn, dafür zwei Selbstständigkeiten aufzubauen, ja oder nein? Würde ich nochmal gucken. Vielen Dank, Nadine. Ist ja auch dein Thema durchaus.
Eine Sache noch, und zwar ist es so, dass die, wenn solange wie du eins zu eins arbeitest im Coaching, gerade die aus dem systemischen Bereich kommen, dann ist es halt nicht diese lehrende Arbeit, ne? Dann ist es freiberuflich. Das kann man dem Finanzamt auch erklären. Also was da der Unterschied ist. Also wenn ich ein Gruppenprogramm
Dann
mache,
ist es
dann wird es schon
freiberuflich.
schwierig. Aber solange wie du eins zu eins arbeitest, bist du mit, wenn du das möchtest, nicht?
Nein. Also die lehrende Tätigkeit hat mit 1 zu 1 gar nichts zu tun. Also auch mit Gruppenprogramm hat gar nichts zu tun. Es kommt komplett auf die Inhalte an.
Genau, aber
Ich
wenn du
kann auch nur Gruppenprogramme machen und Freiberufler sein. Ist gar kein Problem. Und ich kann auch komplett 1:1 Freiberufler sein. Es kommt immer tatsächlich auf die Inhalte an. Also was ist mein Schwerpunkt des Coachings?
Okay, ich
Und
bin froh, dass ich eine
es ist,
Gewerbeanmeldung angenommen
entscheidet
habe.
ein Mensch im Finanzamt. Und jedes Finanzamt entscheidet unterschiedlich. Ne? Das ist ganz wichtig, im steuerlichen Erfassungsbuch sehr transparent aufzuzeigen, was ist das, was ich tue, mit wem tue ich es, was ist mein System dahinter. Ne? Also welche Coaching-Techniken wende ich vielleicht auch an. Ich habe auch freiberufliche Kunden, die Online-Kurse machen, wo sie eine Live-Komponente drin haben. Ne? Also es kommt wirklich darauf an, dass es der Coach muss an den Lehrenden angepasst werden. Also weil Lehrer ja Freiberufler sind, wenn sie selbstständig wären. Ne? Und danach wird das so ein bisschen orientiert. Sehr
Okay.
gerne, Simone. So, Stefanie schreibt noch, Haftungsausschluss habe ich in meinen Sachen überall mit drin. Ich berate nicht, sondern zeige Optionen auf, was man machen kann. Entscheiden müssen die Kunden ja selbst. Alles richtig gut. Genau, dann kann auch nichts passieren. Mareike, wie baue ich mir einen guten Coaching-Vertrag? Gibt es etwa, ja, also Ronald Kandelhardt hat bei Easy Contracts zum Beispiel Coaching-Vereinbarungen, die man kaufen kann. Ansonsten, also du kannst das auch googeln und dir selbst zusammenstellen. Ich bin bei Verträgen allerdings ein echter Fan, mir das von Experten zu holen, weil ich dann auch eine gewisse Rechtssicherheit habe. Also ich baue mir auch meine Datenschutzerklärung nicht selber. Auch da arbeite ich mit einem Anwalt zusammen. Das ist immer gut investiertes Geld in meinen Augen und ich würde bei Verträgen nie an der falschen Stelle sparen.
Ja, das ist ein sehr gutes Schlusswort, liebe
Ja.
Jessica. Also, ja, tatsächlich, das ist ein Riesenthema. Also, das ist auch unerschöpflich irgendwie. Aber es beginnt mit diesen ersten 4 Schritten, die du am Anfang dargestellt hast. Also, erstmal so grundsätzliche Entscheidungen und dann, also, ne, kommt es so Stück für Stück. Also, niemand startet mit AGBs in der Tasche. Das ist genauso wie die Frage nach der Website und so. Das kommt alles Stück für Stück, alles fein.
Ja.
Also von der Warte. Das Anmelden beim Finanzamt ist, glaube ich, das Wichtigste, weil die sind echt verschnupft, wenn du dann ein halbes Jahr später, also ich bin ja ein halbes Jahr später gekommen, habe gesagt, so ja, aber ich habe ja noch keine Umsätze gemacht, keine Einnahmen gehabt. Da waren die richtig beleidigt. Also.
Ja, du kriegst richtig Strafen, wenn du Umsätze schon gehabt hättest. Du musst 4 Wochen innerhalb der Aufnahme deiner Selbstständigkeit anmelden.
Ja, ich habe das tatsächlich nicht gewusst, weil ich war ja noch in der Elternzeit. Also, und das ist halt
Stimmt
so, wo ich
nicht.
sage, so, okay, darum, also sprecht mal erstmal mit dem Finanzamt, dann habt ihr den schlimmsten Feind vom Hals.
Oh, Finanzamt ist mein Freund, ne? Also ich bin da ja ganz anders eingestellt. Finanzamt sind Freunde, ne? Die
Ja.
mal anzurufen, hat noch nie geschadet. Also meine Kursteilnehmer, die müssen immer ihr Finanzamt anrufen und mit dem mal einen Schnack halten. Und das hat sich bisher immer bezahlt gemacht.
Ja, gut, da haben wir unterschiedliche Meinungen. Ich habe einen Steuerberater, der den ganzen Bums für mich macht, weil ich sage, ich habe da überhaupt keinen Nerv drauf. Aber
Ja.
gut, so kann das ja jeder selber machen von der Warte her. Vielen, vielen Dank, liebe Jessie, für
Sehr, sehr
deine Zeit
gerne.
und für dein Engagement, auch auf unserem Projekt hier. Und dann verabschiede ich mich von dir. Vielen Dank für deine ganzen Fragen und so und würde jetzt mal die Katrin Klemm zu uns holen.
Ja, wer noch Fragen hat, ihr findet mich auf Instagram, sonst unter knacke.starten, dann könnt ihr mir noch mal Fragen schreiben, okay?
Okay. Genau.
Dann viel
Tschüss.
Spaß noch, ich gehe raus.
Danke. So.